Ich fordere die iranischen Behörden dazu auf, sich zurückzuziehen und ihre brutale Repression zu beenden, einschließlich der Schnellverfahren und unverhältnismäßigen Strafen. Ich fordere die sofortige Freilassung all jener, die willkürlich von den iranischen Behörden festgehalten werden.
Das hat der UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk heute gesagt. In Genf läuft eine Dringlichkeitssitzung des Menschenrechtsrats zu Iran.
In Syrien flammen trotz Waffenruhe immer wieder Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Kurden auf.
Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA verhandeln in Abu Dhabi über ein mögliches Ende des Krieges.
Und in der Ukraine leiden Millionen Menschen ohne Strom und Heizung. Hallo, ich bin Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Freitag, dem 23. Januar um 16.30 Uhr. Der UN-Menschenrechtsrat befasst sich in einer Dringlichkeitssitzung in Genf heute mit der Lage im Iran. Das Regime ist bei Massenprotesten ja mit massiver Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen. Was soll da heute bei der Sitzung passieren?
Unter anderem geht es um eine Resolution, in der gefordert wird, dass eine Kommission eine offizielle Untersuchung vornimmt. Und darüber wird vermutlich noch heute Abend abgestimmt. Die Sitzung haben übrigens Deutschland und andere Staaten beantragt.
Der UN-Menschenrechtskommissar Türk hat sich vorhin ja schon geäußert. Was hat er gesagt?
Ja, Volker Türk hat gesagt, dass tausende Menschen vom iranischen Regime getötet wurden, darunter auch Kinder. Es gebe außerdem Hinweise darauf, dass es Massenverhaftungen gab und die Einsatzkräfte dabei sogar Verletzte bis ins Krankenhaus verfolgt haben. Er sprach von einem Muster der Unterdrückung und der überwältigenden Gewalt. Und der UN-Menschenrechtskommissar hat auch direkte Worte an das iranische Regime gerichtet.
Ich fordere die iranischen Behörden dazu auf, sich zurückzuziehen und ihre brutale Repression zu beenden, einschließlich der Schnellverfahren und unverhältnismäßigen Strafen. Ich fordere die sofortige Freilassung all jener, die willkürlich von den iranischen Behörden festgehalten werden.
Laut UN ist die Gewalt gegen die Bevölkerung schon die tödlichste Niederschlagung von Protesten seit der iranischen Revolution von 1979.
Von was für Dimensionen sprechen wir da eigentlich?
Es ist immer noch sehr schwierig zu sagen, weil sich das im Moment nicht unabhängig überprüfen lässt. Es kursieren Zahlen von bis zu 18.000 getöteten Menschen. Diese Opferzahl hat zuletzt zum Beispiel die Sunday Times berichtet und sich dabei auf Mitarbeiter von Kliniken im ganzen Land berufen, die die Daten zusammengetragen haben sollen. Der Fernsehsender Iran International mit Sitz in London hat auch vor 10 Tagen schon von mindestens 12.000 Toten berichtet. Und dabei auf hochrangige Regierungs- und Sicherheitsquellen verwiesen. Das Regime weist die hohen Zahlen bisher zurück.
US-Präsident Trump hat ja schon gesagt, dass sein Land da eingreifen würde. War das auch Thema in Genf?
Tatsächlich ja. Volker Türk hat vor einer militärischen Eskalation gewarnt. Er hat zwar die Drohung von US-Präsident Donald Trump gegen Iran nicht erwähnt, aber er hat gesagt, dass aggressive Rhetorik und Drohungen äußerst kontraproduktiv seien. Dass jemand für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen wird, könne nicht durch militärische Gewalt aus dem Iran oder von außerhalb erreicht werden.
Die ganze Region ist ja total fragil. Unter anderem ist auch die Lage in Syrien nach dem Sturz des Assad-Regimes nicht stabil. Welche neuen Entwicklungen gibt es da gerade?
Also in den vergangenen Wochen hat es da immer wieder Kämpfe zwischen den Regierungstruppen auf der einen und den Kurden im Norden des Landes auf der anderen Seite gegeben und das trotz einer vereinbarten Waffenruhe. Darüber hat unser Kollege Tim Krohn mit André Bank gesprochen. Er ist Syrien-Experte am GIGA-Institut für Nahoststudien und hat erklärt, worum es bei dem Konflikt geht.
Der Hintergrund ist ja, dass die Verhandlungen zwischen der Übergangsregierung und der kurdisch geführten Syrian Democratic Forces, den SDF, am 4. Januar gescheitert waren. Hier war der Hintergrund, dass mit dem Jahresende, 31. Dezember, im Grunde die Deadline ablief, dass die kurdischen Kräfte sich in die syrische Armee integrieren sollten. Und da das nicht passiert ist, gab es diese Kämpfe. In der Zwischenzeit, in den letzten gut 2 Wochen, gab es immer wieder auch Versuche der kurzfristigen Waffenruhe. Wir sind ja gerade auch in einer, die seit dem Dienstag besteht. Aber diese Kämpfe flammen immer wieder auf und insofern ist es sehr, sehr unsicher und fragil.
Wie können Sie das erklären, dass die Kurden sich eben nicht in die Armee eingliedern lassen wollen?
Die Kurden haben seit ja, über einem Jahrzehnt eine relative Autonomie im Nordostsyrien für sich geschaffen. Die war unterstützt auch durch die USA, weil die Kurden die wichtigsten Verbündeten der USA in ihrer globalen Koalition gegen den Islamischen Staat, die Terrororganisation, die vor allem in diesem Gebiet ja aktiv war und ist, bestanden haben. Das hat sich jetzt eben gewandelt mit der Übergangsregierung, wo die ein stärkerer Partner für die USA werden. Und die Kurden haben die Sorge, dass sie diese Autonomie, die ja politisch ist mit ihren Strukturen, die aber ein Stück weit auch ökonomisch ist, weil dort ja wichtige Ressourcen liegen, wie das syrische Öl und auch der Wasserversorgung über den Euphrat und den Stausee, dass sie diese sozusagen verlieren, wenn sie sich integrieren. Dass also nicht nur sie ihre Kämpfer integrieren, sondern dieses politische Projekt, was sie Rojava nennen, verloren gehen würde.
Wenn man das aber von Damaskus aus betrachtet, Herr Bank, ja, da bleibt doch einem al-Shara eigentlich gar keine andere Wahl, als Härte zu zeigen, weil die Kurdenfrage am Ende ist ja entscheidend, ob Syrien als Ganzes überhaupt bestehen bleiben kann oder nicht.
Die Kurdenfrage ist sowas wie ein Litmus-Test, würde ich sagen, oder ein Lackmustest für die Frage, wie in Syrien das Verhältnis von Zentralstaat und Minderheiten aussieht. Das ist richtig. Es ist so, dass Shara und die Übergangsregierung ja schon versucht haben, auch mit den Kurden zu verhandeln. Und es gibt ja dieses Abkommen vom 10. März 2025, was ja eben besagt, dass bis Jahresende die kurdischen Kräfte integriert werden sollen. Shara setzt klar auf einen Zentralstaat. Seine Begründung ist, es gibt diese Kräfte in anderen Landesteilen auch, die Drusen im Südosten, die Alawiten im Westen des Landes. Wenn die zu große Autonomie kriegen würden, dann wird das Land sozusagen zerrissen werden, im schlimmsten Falle geteilt werden und kleine Eigenstaaten entstehen. Das ist seine Begründung. Es ist aber allerdings schon wichtig, dass man eben diese Vielfalt Syriens auch wahrnimmt und akzeptiert. Und insofern sollten nicht nur hier Peitsche gezeigt werden, sondern auch Zuckerbrot im Sinne, dass kulturelle Rechte für die Kurden gegeben sind und noch mehr als das, kulturelle Rechte wurden ja schon angeboten, mit Kurdisch als Sprache, mit dem kurdischen Neujahrsfest am 21. März als syrischer Feiertag. Nicht nur diese kulturellen Dinge sind wichtig, ich glaube auch ökonomische. Also sprich, das ist ja eine Region, in die sehr viel investiert werden müsste und hier sollte die Übergangsregierung auch sozusagen gegenüber den Kurden den Olivenzweig zeigen.
Man merkt schon, es ist sehr kompliziert mit all den Minderheiten in Syrien. Wer mischt in dieser Auseinandersetzung eigentlich von außen noch mit? Die Amerikaner haben Sie schon erwähnt. Die haben ja al-Shara angeblich grünes Licht für den Angriff auf die Kurden gegeben. Dabei hatten sie die Kurden bis vor kurzem noch unterstützt. Das ist ja nur ein Beispiel für recht viele.
Genau, also die USA ist sicherlich hier aktuell der zentrale Akteur, weil sie diesen Shift in der Politik gemacht haben. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass die Kurden der wichtigste US-Partner im Kampf gegen den IS sind. Jetzt ist es Shara. Klammer auf, das ist ein bisschen ironisch, weil Shara ja selber aus dem gleichen Al-Qaida-Milieu wie ISIS kommt, Klammer zu. Das ist sozusagen der eine wichtige Akteur. Die Türkei spielt sehr zentral mit und die steht hinter der Übergangsregierung und pusht sie auch, dass sie massiv gegen die Kurden vorgehen. Die Türkei hat wohl auch die USA hier entscheidend für diesen Politikwechsel mit beeinflusst. Und indirekt spielt aber auch Israel eine Rolle. Israel ist der Protektor der Drusen im Süden. Und einige kurdische Kräfte haben auch sozusagen um israelische Hilfe gebeten, dass sie hier sich gegen Shara, auch ein Stück weit gegen die USA positionieren. Also das ist auch ein geopolitisches Spiel, worum es hier im Nordostsyrien aktuell geht.
Wie geht dieser Machtkampf aus? Was erwarten Sie da?
Also kurzfristig scheint die Übergangsregierung sich durchzusetzen mit ziemlicher Härte, weil sie ja jetzt große Teile Nordostsyriens inklusive auch der wichtigen Ressourcen der Ölanlagen übernommen hat. Noch nicht das ganze Gebiet, aber das ist eine gefährliche Strategie, denn in diesem Gebiet sind ja auch viele IS-Kämpfer in den Gefängnissen, die vorher kurdisch dominiert sind. Jetzt hat die USA, die offensichtlich sich selber nicht ganz sicher mehr ist, wie verlässlich Shara hier auch vorgeht, einige dieser Kämpfer schon in irakische Gefängnisse transferiert. Also hier gibt es große Unsicherheit, ob der IS vielleicht sogar so eine Art Renaissance erleben könnte mit vermehrten Terroranschlägen in diesem Gebiet. Das wäre natürlich eine große Sorge. Und es gilt eben wirklich, auch auf Sharrah Druck zu machen, von außen, auch von europäischer Seite, dass hier nicht nur sozusagen eine eiserne, harte Law-and-Order-Politik gemacht wird, sondern dass immer wieder auch versucht wird, die Zivilbevölkerung, die hier sehr leidet, mit einzubinden, sei es kulturell, sei es ökonomisch.
Heißt doch unterm Strich, so schnell wird sich das nicht beruhigen.
Davon ist leider auszugehen, auch wenn schon es signifikant ist, was in den letzten 2-3 Wochen hier passiert ist und wie sich vor Ort sozusagen die Gewichte hin zur Übergangsregierung verschoben haben.
Dann lass uns jetzt mal auf den Ukraine-Krieg schauen. Die 10 Verhandlungen über ein mögliches Ende sollen jetzt in einem neuen Format weitergeführt werden, und zwar in einem Dreierformat. Janine, wer kommt da zusammen und was ist das Besondere daran?
Ja, der ukrainische Präsident Selenskyj hat angekündigt, dass Vertreter der Ukraine und Russlands zum ersten Mal direkt miteinander sprechen werden, mit Vertretern der USA als Vermittler. Und das Treffen findet in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt, heute und morgen. Und unsere Korrespondentin Nina Amin hat im Gespräch auf NDR Info erklärt, dass es kaum Informationen zu den Inhalten gibt, um die es da gehen wird.
Wir hören, dass ein begrenzter Waffenstillstand und auch ein Ende der Angriffe auf die Energieinfrastruktur in diesen Tagen besprochen werden könnte. Und ein Knackpunkt, der bleibt sicher, die Frage nach den Gebietsabtretungen. Das hat auch der ukrainische Präsident Selenskyj mit Blick auf die Gespräche gesagt. Er sagt, besonders die Frage des Donbass, das wird eine entscheidende Frage. Das sind Gebiete, die fast vollständig von russischen Truppen kontrolliert werden und die Ukraine Selenskyj nicht bereit ist aufzugeben. Das wurde aber jetzt immer auch bei dem Vermittlungsplan der USA immer wieder ins Feld geführt, dass die Ukraine Gebiete abtreten müsse. Und das wird sicherlich ein Knackpunkt hier bei den Gesprächen werden.
Gibt es in der Ukraine dann überhaupt noch Hoffnung, dass die Gespräche echte Fortschritte bringen werden? Also bisher hat Russland sich ja überhaupt nicht bewegt.
Also manche ukrainische Experten sehen schon gewisse, wenn auch kleine Fortschritte, zum Beispiel der Politikwissenschaftler Volodymyr Fisenko.
Саме в такому форматі переговорів ще не було.
Ein solches Format gab es bisher nicht. Die Gespräche in Istanbul nutzte Russland nur zum Schein. Wenn nun, wie angekündigt, auch Militärexperten dort sein werden, dann könnte es sein, dass sie auch Bedingungen für einen möglichen Waffenstillstand besprechen. Ob das wirklich so sein wird, bleibt offen.
Andere Beobachter sind der Ansicht, dass sich nicht viel bewegen wird, wenn die USA keinen zusätzlichen Druck auf Russland ausüben. Was genau oder welche Überlegungen Russland dazu gebracht hat, jetzt an dem Dreierformat teilzunehmen, ist übrigens nicht bekannt.
Okay, jetzt reden also Delegationen aus der Ukraine, Russland und den USA in Abu Dhabi, ja, bei angenehmen 20 Grad. Und währenddessen verschlimmert sich die Lage der Menschen im Kriegsgebiet bei 2-stelligen Minusgraden immer weiter.
Ja, und gerade hat der Energienetzbetreiber auch mitgeteilt, dass die Versorgung noch mal signifikant schlechter geworden ist. In mehreren stromerzeugenden Werken müssten Notreparaturen durchgeführt werden. Und Millionen Menschen sind jetzt schon seit längerem ohne Strom und Heizung mitten im sehr, sehr kalten Winter. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat in Kiew eine betroffene Frau besucht.
Ärztin Irina Koslowetz ist verzweifelt. Ihr Stadtteil auf der linken Uferseite der ukrainischen Hauptstadt werde besonders stark von Russland angegriffen, berichtet die Kiewerin. Sie und ihr 4-jähriger Neffe versuchen sich mit dicken Jacken, Schal und Mütze warm zu halten. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Wir stehen am Rande einer Katastrophe. Wir wissen nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir sind einfach am Ende unserer Kräfte. Das ist wie wenn einem Generator das Benzin ausgeht. Genauso geht es uns gerade. Wir haben einfach keine Kraft mehr. Irina Koslowetz zeigt uns ihre Wohnung. Schaut, sagt sie und deutet auf einen Haufen Decken und Kissen, gestapelt vor Balkontür und Fenstern. So versucht die 39-Jährige wenigstens ein bisschen Kälte abzuwehren. Ein nahezu aussichtsloser Kampf. Nur 7,5 Grad Raumtemperatur zeigt das Thermometer. Die Fenster teilweise zugefroren. Wir legen uns in Mützen und Jacken schlafen. Es ist sehr kalt, so kalt, sehr unangenehm. Besserung ist kaum in Sicht. Immer wieder greift Russland gezielt Anlagen der kritischen Infrastruktur an. Nach Jahren des Beschusses und bei zweistelligen Minustemperaturen sind die Schäden trotz aller Anstrengungen kaum mehr zu reparieren, erklärt der Unternehmer Volodymyr Kudrytsky, ehemals Chef des Energieunternehmens Ukrenergo. Der Ukraine gehen langsam Ersatzteile aus, die zur Reparatur beschädigter Kraftwerke, Umspannwerke des Netzes benötigt werden. Wir brauchen jetzt Finanzmittel und vor allem Raketen für die Flugabwehr. Und es müssen uns Apparaturen geliefert werden, die noch irgendwo verfügbar sind. Laut Prognose seien in den kommenden Tagen vergleichsweise milde Temperaturen zu erwarten, um den Gefrierpunkt und nicht wie zuletzt bis zu minus 25 Grad. Die Lage bleibt dennoch angespannt. Von Heizungs- und Stromausfällen sind nahezu alle Landesteile betroffen. Vor allem große Städte wie Dnipro, Odessa, Saporizhia oder Kharkiv. Ärztin Irina Koslowetz hat sich für ihre Wohnung in Kiew eine kleine Kochplatte mit Gaskartusche gekauft, um wenigstens das Nötigste zubereiten zu können. Ich mache dem Kleinen jetzt Tee, das ist das Einzige, was funktioniert. Tee kochen oder etwas aufwärmen, wenn ich es schaffe zu kochen, aber in letzter Zeit schaffe ich das nicht. Die ukrainische Regierung rechnet mit weiteren russischen Luftangriffen auf die zivile Infrastruktur. Für viele Menschen ist es der schwerste Winter seit Beginn des russischen Angriffskriegs.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.